Wir können schon wohl sagen, einen gewissen Höhepunkt der Aussagen des Apostels Paulus erfahren, erleben dürfen, indem er uns den Herrn Jesus in einer siebenfachen Erniedrigung und in einer siebenfachen Erhöhung vor Augen gestellt hat. Wir sind dadurch leicht geneigt, vielleicht auch in unseren Gefühlen nun überschwänglich zu werden, und das will das Wort Gottes ja auch erreichen. Das Wort Gottes will aber nicht haben, dass wir nur emotional reagieren, sondern dass wir ganz nüchtern im Worte bleiben. Und das wird sich zeigen, wenn wir nun heute in der Fortsetzung die Verse des zweiten Kapitels von 12 bis 18 betrachten wollen. Ich lese des Zusammenhangs wegen aber einmal das ganze Kapitel durch bis Vers 30, damit wir dann die Zusammenhänge besser erkennen, wenn wir vielleicht auch auf die letzten Verse dann erst später eingehen werden. Wir haben geschlossen mit dieser Aussage, die alles umfasst und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, das Vollbringen über eurem guten Willen hinaus. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen, ebenso aber freue auch ihr euch und freut euch mit mir. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen in Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diese nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war und ihr sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank dem Tode nahe. Aber Gott hat sich seiner erbarmt. Nicht aber nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun dazu eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmet ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für euch auszugleichen. Nun, wir sehen hier was der Herr einmal in einem Vers deutlich und klar zum Ausdruck gebracht hat: Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Das ist ein Zeichen, dass das Wort Gottes, dass der Herr, der Heilige Geist immer sehr nüchtern ist, ihr Lieben. Wenn der Herr Jesus von Liebe spricht, dann ist das immer eine Realität. Natürlich kann man nicht ohne Gefühl lieben. Wir lieben von ganzem Herzen. Die Schrift sagt von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Eine echte Liebe, und das ist die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, umfasst eben den ganzen Menschen. Aber wir neigen natürlich manchmal dazu, Liebe als etwas Gefühlvolleres zu sehen. Wir können begeistert sein von irgendetwas und am nächsten Tag ist vieles schon wieder vorbei. So ist das beim Worte Gottes nicht. Und wenn der Apostel Paulus uns nun den Herrn Jesus in einer solchen wunderbaren Weise als Vorbild vorgestellt hat, dann hat er eben das nicht getan, dass wir für einige Stunden oder Tage oder Wochen vielleicht nun eine gewisse Erfüllung vor uns haben, die dann wieder abebbt, sondern er hat eine ganz bestimmte Erziehungsrichtung, eine Zielrichtung vor Augen. Er hat uns den Herrn Jesus so vor Augen gestellt, dass wir ihn besser kennenlernen, damit wir ihn mehr lieben können. Und das bringt der Apostel hier zum Ausdruck, indem er sagt: Daher, meine Geliebten. Auch das ist schon schön, wie er seine Mitgeschwister in Philippi anredet: Meine Geliebten. Da merkt man, dieser Mann ist mit ganzem Herzen dabei, wie er es im ersten Kapitel zum Ausdruck gebracht hat. Er will sie lieben in der Liebe Jesu Christi. Sie sollten wissen, er gehört ganz ihnen und er wünschte, dass sie ihm auch ganz gehören. Immer verbunden in der Realität des Bandes der Liebe. Und das soll eben hier zum Ausdruck kommen. Das soll die Einheit in der Gemeinde zum Ausdruck bringen. Das soll Motivation sein, Streben jedes einzelnen Gliedes am Leibe des Christus, vor allen Dingen verwirklicht eben in der Ortsgemeinde, diese Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Wir sehen hier die Bemühung des Heiligen Geistes, wie wichtig es ihm ist, dass diese Einheit bewahrt wird, weil er ja weiß, dass alle Nöte in der Gemeinde im Grunde genommen auf Ichsucht, auf Ehrsucht, auf mangelnde Demut dem anderen gegenüber, dass es uns so schwer fällt, und ich gebe das zu, unser Fleisch wird das nie von sich aus können, den anderen höher achten als uns selbst. Und weil das heute in der Gemeinde so selten geworden ist, dass man auch sehr wenig oft einmal über Demut spricht, noch viel weniger sie vielleicht praktizieren versucht, deshalb haben wir so viel Zerrissenheit in der Gemeinde des Herrn, bis hinein eben in die örtliche Gemeinde. Und eben das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist ein Zeichen der Endzeit, denn wir wissen von der Heiligen Schrift aus, wie wir in Offenbarung 2 in den Sendschreiben vom Herrn Jesus selber diese 7 Gemeinden vor Augen gestellt werden, angefangen von Ephesus, wo der Herr sagen konnte: Ich kenne eure Werke, ihr seid nicht müde geworden. Aber auch schon da musste er sagen: Aber ich habe wider euch, dass ihr die erste brennende Liebe schon verlassen habt. Kehret um, tuet Buße, denket daran, was ihr aufgegeben habt. Bis hin zur letzten Gemeinde Laodicea, die sagte: Wir brauchen nichts mehr, wir sind reich, wir sind angesehen, wir haben alles. Vielleicht hatten sie prunkvolle Gebäude, sie hatten vielleicht einen Chor und eine Musik-Sache in der Versammlung, dass alle nur gestaunt haben, was da war. Vielleicht trugen sie kostbare Gewänder und haben es vielleicht anderen Religionen nachgemacht. Die Leute waren vielleicht fasziniert, aber den Herrn konnten sie nicht täuschen. Ihr behauptet, reich zu sein und nichts zu haben, ich aber sage euch, ihr seid arm, nackt, blind und bloß. Ich rate euch, kauft Augensalbe, damit ihr euren verkehrten Zustand erkennet. Ihr Lieben, der Herr urteilt immer ganz gerecht, ohne Anschauen der Person nach der Herzenshaltung. Und deshalb sagt er auch, richtet nicht, wir können nicht richten, denn wir kennen die Herzensgedanken nicht. Wir lassen uns von dem beeindrucken, was von außen ist, wie es in Samuel heißt, 1. Samuel 3. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und deshalb will es uns der Apostel Paulus hier nun weiter fortfahrend uns auffordern, dass wir Vorbild auch in dieser Welt sind. Nicht nur Vorbild in der Gemeinde, sondern auch Vorbild in dieser Welt. Das große Vorbild, das große Beispiel. Und deshalb sagten wir ja auch, dass das zweite Kapitel die Überschrift haben könnte, Christus Jesus, das große Vorbild, das große Beispiel für uns alle, haben wir nun gehabt. Jetzt setzt der Apostel Paulus seine Ausführungen weiter fort, indem er nun uns auch sich selbst als Vorbild darstellt in seiner Haltung, darüber hinaus dann aber auch den Timotheus vorstellt und auch den Epaphroditus, der ja bei ihm war in Rom und ihn besucht hat. Alles, damit wir erkennen, es geht im Grunde genommen um den Glaubensgehorsam. Ein Wort, was wir auch nicht so ganz gerne hören. Es ist aber ein gutes, wichtiges, bedeutendes Wort. Denn der Herr sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es werden nicht alle einmal ins Reich Gottes eingehen, die begeistert Herr, Herr sagen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das sind meine Brüder und meine Schwestern, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Wir sehen also eine kostbare, wichtige Nüchternheit. Da ist nichts von Schwärmerei, da ist nichts mehr von Phantasterei, auch nicht von überschwänglicher, sektiererischer Unnüchternheit, sondern hier geht es ganz nüchtern darum, dass der Herr sagt, wenn ihr mich liebet, und das tut ihr doch und das wollt ihr doch, dann haltet meine Gebote. Denn die in mir bleiben, die wissen, ohne mich könnt ihr nichts tun, die bleiben in meiner Liebe, die bleiben in mir und dann werden sie Frucht bringen, die bleibet. Wir haben hier einen Abschnitt, der oft einmal falsch verstanden wird und auch gewisse Unklarheiten mit sich bringen könnte. Wenn der Apostel Paulus nun sagt, dass sie also zuerst einmal alle Zeit gehorsam gewesen sind, da meint er in der Zeit vor etwa 12 Jahren zurück, als er bei ihnen war. Er hat ja nun die Entstehung der Gemeinde nicht ganz miterlebt, sondern nur den Anfang mit der Lydia, mit dem Kerkermeister, mit der Wahrsagerin, die zum Glauben kam. Aber er hat ja gehört, dass da welche zum Glauben gekommen sind, dass eine Gemeinde in Philippi entstanden ist. Und jetzt sagt er, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Er hatte eine gewisse Sorge und das ist ja auch berechtigt. Es hätte ja sein können, dass die Philipper einen guten Anfang gemacht haben. Im Lauf der Zeit aber, nachdem die Verbindung etwas lockerer geworden ist, etwas zurückgegangen sind im Glauben. Lieben, wir haben das in einigen Gemeinden erleben müssen, in der Praxis und auch hier im Neuen Testament steht das geschrieben, dass nicht alle, zum Beispiel in Galatien, haben sie gut angefangen, aber wollt ihr, sagt er, im Fleische enden? Sie wollten wieder zum Gesetz zurückkehren, Sie wollten ganz gesetzlich werden und nicht mehr auf die Gnade des Herrn vertrauen. Er musste ihnen sagen, seid ihr durch das Gesetz zum Glauben gekommen oder durch die Gnade des Herrn, durch seinen Geist? Wir wissen aus der 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde, dass es auch im Wachstum immer wieder gewisse Schwierigkeiten gibt. Es haben viele Werke in all den zwei Jahrtausenden sehr gut angefangen und haben nachher geendet in Auswüchsen. So sehen wir, dass viele, viele gute Erweckungen geschehen sind im Reiche Gottes, die aber nicht in alle Ewigkeit gewissermaßen fortgesetzt haben, in einer steilen Aufwärtskurve, sondern die einen Höhepunkt erreicht haben. Dann wurden die Geschwister satt, dann haben sie andere Dinge als wichtige angesehen, dann ging es abwärts. Können wir auch heute noch erkennen. Der Herr sagte schon von Ephesus, dass sie treu bleiben sollen, sonst würde er den Leuchter wegnehmen. Wir lieben die Gemeinde in Ephesus, einmal die vorbildliche Gemeinde in Kleinasien. Ephesus liegt ja an der Westküste von der heutigen Türkei. Eine der Muttergemeinden, der vorbildlichen Gemeinden, ist später total abgefallen. Wir sehen heute von Ephesus nur noch einige Trümmer. Ephesus muss eine wunderbare Stadt gewesen sein, siebte Weltwunder. Der große Tempel, aber sie haben nicht Buße getan, der Herr hat den Leuchter weggenommen. Während Philadelphia, eine ganz kleine, unscheinbare Gemeinde, auch heute noch ein christliches Zeugnis hat, die weiße Stadt Philadelphia, so hat der Herr durch sein Wort uns immer wieder ermahnt, dass wir im Glaubensgehorsam leben sollen, nicht nur im Gefühl, nicht nur im Verstand, sondern in der Ganzhingabe unseres Lebens. So bringt er es zum Beispiel in Römer 12 zum Ausdruck, auch wieder als eine Ermahnung. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene, schreibt er auch dort, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftige, wichtige Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und vollkommene und Wille, der gute, vollkommene Wille Gottes ist, so heißt es ja. Immer wieder diese Prüfung, dass wir nicht selbstgerecht werden, dass wir nicht pharisäerhaft in eine falsche Sicherheit hineinkommen, dass wir nicht überheblich werden, dass wir die Demut nie vergessen und es lernen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und da wir eben nun auch vergessliche Leute sind, muss das Wort Gottes uns das auch immer wieder sagen. Petrus sagte einmal, es verdrießt mich gar nicht, dass ich diese Dinge euch immer wieder sage, dass wir es immer und immer wieder beachten. Er durfte erfahren, der Apostel, dass sie tatsächlich in Philippi treu geblieben sind. Das hat ihn sehr ermuntert. Und jetzt sagt er etwas, was vielleicht nicht immer so ganz verstanden wird. Bewirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Ihr Lieben, das Wort, wenn es ganz alleine stehen würde, könnte man sagen, also müssen wir uns eben doch anstrengen, damit wir errettet werden. Also müssen wir gute Werke tun, damit wir errettet werden. Also müssen wir doch noch das und das dazu beitragen, damit wir errettet werden, damit wir dieses Heil erwerben. Aber Wir müssen ja eine solche Stelle im gesamten Text sehen. Und Paulus ist der Allerletzte, der das, was er uns in der Rechtfertigung durch den Glauben allein gesagt hat, durch einen solchen Vers wieder in Frage stellt. Also kann es hier nie darum gehen, dass wir selber eine Leistung vollbringen müssten, um errettet zu werden. Der Apostel Paulus, und das ist ja sein Römerbriefthema, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, einzig und alleine durch den Glauben und nicht durch des Gesetzes Werke. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, haben Zugang zu dieser Gnade und rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Das bleibt absolut bestehen. Liebe, aber nun gibt es hier in der Heiligen Schrift oft einmal Dinge, die sich, wie wir meinen, manchmal etwas widersprechen. Aber die Heilige Schrift widerspricht sich nie. Wenn wir Widerspruch in der Heiligen Schrift meinen, entdeckt zu haben, dann liegt das nicht an der Heiligen Schrift, sondern immer an unserem mangelnden Verständnis. Wisst ihr, es geht hier auch wieder in dieser Aussage des Apostels Paulus, dass wir unser Heil bewirken sollen, wie mit einer Medaille. Die hat auch zwei Seiten. Wenn wir von der Rechtfertigung aus Glauben sprechen, ist das immer die göttliche Seite. Gott allein, und das schreibt er ja auch im Grunde genommen sofort hinterher, dass da keine falschen Meinungen auftreten. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, Vollbringen über eurem guten Willen hinaus. Hier beugt er also schon vor. Es geht hier nicht um Eigenleistung, sondern es geht hier um die menschliche Seite der Medaille. Gott hat alles getan, was er tun konnte. Er hat seinen Sohn gesandt, hat er ihn erniedrigen lassen bis zum Tode am Kreuze und ihn erhöht über alle Maßen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und wenn es jetzt heißt, dass wir jetzt aber unsere Heil, unsere Glückseligkeit wirken sollen, brauchen wir nur ein kleines Wörtchen voraussetzen, dann haben wir genau die Lösung, nämlich auswirken sollen. Das Heil ist uns geschenkt. Wir sind Errettete. Wir sind Heilige. Wir sind Auserwählte und Geliebte Gottes. Und jetzt sollen wir allerdings das auch im Alltag, in der Welt, in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Alltag auch auswirken. Das ist eben der Unterschied in der Heiligen Schrift, dass diese beiden Seiten immer wieder so hervorgehoben werden. Und ich möchte einmal ein weiteres Stück dazu sagen, was mir da eine große Hilfe ist. Aus dem 2. Petrusbrief. Da schreibt zum Beispiel Petrus, und nun wollen wir einmal genau hören, wie er das formuliert. Da seine, nämlich die göttliche Kraft, uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Petrus lässt also keinen Zweifel darüber, dass es Geschenk ist, was wir haben. Die Göttlichkeit, die Gottseligkeit, alles geschenkt, hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gottes Kraft, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Und jetzt achtet einmal darauf, wie jetzt Petrus darauf reagiert. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, die Tugend und die Erkenntnis und zum Schluss die Liebe. Ausharren, aber die Gottseligkeit. Hier die beiden Seiten. Wir können es einmal in einem Beispiel klar machen. Da hat ein Vater einen großen Hof, er hat zwei Söhne. Als der Vater älter wird, dann lässt er seine Söhne kommen und sagt, ich möchte mich zur Ruhe setzen. Dir, dem älteren Sohn, übergebe ich meine Landwirtschaft mit allem drum und dran. Und dir, dem zweiten, übergebe ich meine Forstwirtschaft mit den Wäldern und alles, was damit zusammenhängt. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich, wie das nun weitergeht. Einmal im Jahr, sagt der Vater, setzen wir uns zusammen und dann werdet ihr Rechenschaft ablegen, wie ihr das anvertraute Gut verwaltet habt. Und so geschieht es auch. Sie kommen wieder zusammen. Der ältere Sohn sagt, Vater, wir haben in der Landwirtschaft gute Erfolge gehabt, wir haben fleißig gearbeitet, hier sind die Unterlagen, wir haben Gewinn gemacht und alles. Der Vater freut sich darüber, er lobt den Sohn und sagt, jawohl, du warst ein treuer Sohn, hast deine Gaben und alles eingesetzt zur Erhaltung des Besitzes. Der Jüngere, der kommt und sagt, also Vater, bei mir ist nicht so gut gegangen, du weißt, dass ich ein guter Jäger bin und ich habe mit meinen Freunden da immer ganz schöne Jagdgesellschaften abgehalten. Das hat alles ein bisschen viel Geld gekostet und ich habe dadurch nicht so sehr viel Zeit gehabt, mich um das Holz und um die anderen Sachen zu kümmern. Aber ich bin ja dein geliebter Sohn und auch noch der Jüngste, da hast du bestimmt Verständnis dafür. Reden wir nicht darüber, schwamm darüber, unter die Decke. Der Vater sagt, nein, nein, mein lieber Sohn, du bist und bleibst mein Sohn. An dem wollen wir ja nicht rütteln. Und ich möchte einmal sagen, hier heißt es, aus Gnaden ist er das, nicht aus Verdienst. Der Vater hat ihm alles gegeben aus Gnade und Liebe. Aber das kann der Vater jetzt nicht anerkennen, dass er nichts geleistet hat, dass er das anvertraute Gut nicht gut verwaltet hat. Wenn wir hier an den anderen Knecht denken, der die Gabe einfach in die Erde versenkt hat, und dem Herrn nachher das Geld wieder zurückgegeben hat, muss der Herr zu ihm sagen, du böser Knecht. Der hatte nämlich gesagt, ich weiß, dass du ein ganz harter Knecht, ein ganz harter Herr bist. Und dass du etwas nimmst, was dir eigentlich gar nicht zusteht, nämlich die Zinsen und die Erfolge. Da sagt der Herr zu ihm, du böser Knecht. Wenn du gewusst hast, dass ich ein so harter Mann bin, dann hättest du mindestens das Geld auf die Bank tragen können. Dann hättest wenigstens das Zinsen gebracht. Wir sehen also, der Herr hat hier auch im Gleichnis der Knechte die Verantwortung des Menschen immer hervorgestellt. Nicht eine Leistung, sondern das umzusetzen, was er uns geschenkt hat. Und wir empfinden doch das auch als ganz natürlich. Wenn der Herr uns begnadigt hat, wenn er uns diese Glückseligkeit, Gottseligkeit geschenkt hat, aus lauter Gnade, und auch das darf gesagt werden, auch die Entrückung ist nicht Lohn unserer Treue und unserer Leistung. Auch das Dabeisein in der Entrückung ist Gnade. Aus Gnaden seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, auf das sich keiner rühme. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Das ist die göttliche Seite und die bleibt absolut bestehen. Zu dieser göttlichen Seite sagte zum Beispiel der berühmte Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth. Er war ja ein Basler, ein Schweizer, und hat die Theologie des 20. Jahrhunderts sehr stark beeinflusst. Karl Barth hat in ganz scharfer Weise das objektive Heil Gottes immer herausgestellt. Da hat er auch recht gehabt. Nur eines hat Karl Barth, und ich möchte ihn jetzt nicht kritisieren, aber es muss aufgrund seiner Aussage eben doch gesagt werden, er hat das alles zu einseitig gesehen. Natürlich kann man im Grunde genommen das Werk der Erlösung gar nicht einseitig genug sehen. Es ist Gottes Wirksamkeit in allem. Keiner kann sich die Gnade verdienen. Keiner kann sich das Heil verdienen. Man kann es nur im Glauben annehmen und sich schenken lassen. Aber zu diesem objektiven Heil Gottes kommt eben nun von der Heiligen Schrift deutlich und klar, dass wenn wir die Gnade angeboten bekommen, wir sie auch annehmen müssen. Und wer diese Gnade nicht annimmt, der hat eben diese Gnade nicht. Der wird eben von der Heiligen Schrift nicht als gerechtfertigt angesehen. Der wird eben nicht als Kind Gottes angesehen, sondern der bleibt unter dem Zorne Gottes. Das heißt, der Mensch muss in seiner Herzenshaltung Ja sagen zu dem. Und deshalb sagt uns die Schrift nachher ganz deutlich in der Belehrung, was wir gelesen haben, dass wir alles tun sollen, ohne zu murren und ohne zweifelnde Überlegungen. Das heißt, wir werden errettet aus Gnaden, aber mittels des Glaubens. Wir müssen es annehmen, wir müssen Vertrauen haben zum Herrn. Wir müssen ihn wieder lieben, der uns zuerst geliebt hat. Und wir müssen auch, wenn wir Kinder Gottes sind, erkennen, dass eben die Liebe des Herrn Jesus nicht nur auf den Lippen in uns sein darf, sondern es muss aus dem Herzen herauskommen. Wir müssen die Gebote des Herrn halten. Bleibet in mir und in meinem Worte. Lieben, der Gehorsam, der Glaubensgehorsam, ist der Beweis der Echtheit unseres Glaubens. Und das muss zum Ausdruck kommen. Und das will er hier sagen. Und deshalb sollen wir unser Heil und unsere Gottseligkeit, Glückseligkeit auswirken. Das heißt, wir sollen darin leben. Wir sollen alles tun, was diese Glückseligkeit und dieses Heil beeinträchtigt in der Freude, die wir haben dürfen. Lieben, das wissen wir alle selber, wie unterschiedlich die Kinder Gottes heute auch in der Gemeinde sind. Da sind welche, die gehen ganz treu ihren Weg. Die sind voller Freude. Die sind voller Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Und die werden durch ihr Dienen immer noch vom Herrn gesegneter werden. Und da sind welche, um die muss man immer Angst haben. Die sind so am Rande. Sie sind zwar errettet und sie bekennen auch errettet zu sein, aber man sieht nicht viel von einer geistlichen Frucht. Sie sind oft einmal unzufrieden. Manchmal kommen sogar die zweifelnden Überlegungen. Es mangelt ihnen manchmal sogar auch an der Heilsgewissheit. Ihr Lieben, warum mangelt es denn manchen Kindern Gottes an der Heilsgewissheit? Ganz einfach deshalb, weil sie nicht mehr im Gehorsam wandeln. Meint ihr, der Heilige Geist wird einem, der nicht mehr treu und hingegeben dem Herrn dient, als Belohnung eine ganz große Freude der Heilsgewissheit schenken? Das kann er doch nicht. Er kann doch ein säumig gewordenes Gotteskind nicht dadurch beloben, indem er ihm das schenkt, was er gar nicht will, nämlich die Freude im Herrn. Nein, Heilsgewissheit ist immer eine Folge der Hingabe. Und je mehr wir uns hingeben, je mehr wir uns vom Heiligen Geiste erfüllen lassen und leiten lassen, je mehr haben wir Heilsgewissheit. Ich möchte jetzt einmal nicht von mir sprechen, im Grunde genommen, aber ich habe 53 Jahre meiner Nachfolge nie Zweifel gehabt, dass ich errettet bin. Ich habe nicht immer die Heilsfreude im gleichen Maße gehabt. Aber ich habe gewusst, mein Errettetsein ist Gnade. Aber je mehr ich es als Gnade angenommen habe, und aus dieser Gnade nun auch die Konsequenz gezogen habe, nämlich in der echten Hingabe an den Herrn, ihm zu dienen und für ihn da zu sein, je mehr strömt der Heilige Geist in unser Herz hinein und gibt uns die Freude. Wenn wir aber murren, wenn wir alles mit zweifelnden Überlegungen tun, kann uns der Heilige Geist diese Freude gar nicht so geben. Und deshalb müssen wir hier an diesem Punkt den Hebel ansetzen. Wir müssen darauf achten, dass wir wirklich im Glaubensgehorsam wandeln, damit diese Glückseligkeit, die uns geschenkt ist, auch erhalten bleibt und gestärkt wird. Das ist also nicht unser Verdienst, aber es ist unsere Verantwortung. Und ihr Lieben, das wird einmal offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Da geht es nicht darum, ob wir errettet werden oder nicht. Es kommen nur Kinder Gottes vor diesen Richterstuhl, von dem der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 spricht. Da werden nur Kinder Gottes sein. Da ist die Frage des Errettetseins geklärt. Die wurde auf Golgatha geklärt. Die wurde offenbar in der Wiedergeburt. Nein, aber vor dem Richterstuhl des Christus wird nun offenbar, ob wir aus dem, was der Herr für uns getan hat, die rechte Folge, die rechte Entscheidung getroffen hat. Ob wir als treue Knechte erfunden werden, die nun den Willen Gottes tun wollen, die selber ihre Glückseligkeit nun auswirken, indem sie Ja sagen zu den Wegen des Herrn, nicht murren, dass sie nicht zweifeln, sondern hingegeben leben. Und das will der Herr haben. Lieben, der Herr will nicht immer so haben, dass wir so gerade mehr schlecht als recht über die Runden kommen, sondern der Herr will glückselige Kinder haben, Kinder Gottes. Und warum denn? Nun, seine Liebe ist so groß zu uns, dass er nicht befriedigt werden kann, wenn wir nicht auch in dieser vollen, glückseligen Liebe zu ihm Ja sagen und diese innigste Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen, auch erleben dürfen. Er will haben, dass wir diese Gottseligkeit erleben. Im Grunde genommen ist es ja auch verständlich. Ich vergleiche es oft einmal mit einem Ehepaar. Da war ein Mann, sie haben alle beide klein angefangen, geheiratet. Der Mann hat es zu etwas gebracht, wurde ein sehr wohlhabender, angesehener, reicher Mann. Er konnte seiner Frau alles schenken, was sie wollte. Sie bekam ein Auto, sie bekam Pelzmäntel und alles Mögliche. Und eines schönen Tages kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Er wirft ihr vor, dass sie ein ganz undankbares Geschöpf ist. Er hat alles für sie getan, meint er, und sie ist undankbar und ist nicht froh. Und da fängt sie an zu weinen und sagt, früher einmal, als wir noch in einfachen Verhältnissen gelebt haben, da wusste ich, da hast du mich lieb. So wie es bei der Hochzeit war, da hattest du mich lieb. Und je mehr wir wohlhabend wurden, haben wir uns auseinandergelebt. Und jetzt willst du die mangelnde Liebe zu mir, willst du jetzt ersetzen, indem du mich überhäufst mit allen Geschenken. Ich bin nicht undankbar, aber die Liebe zu dir, von dir, die lässt sich eben nicht durch Geschenke ersetzen. Lass uns doch wieder umkehren, wie wir es einmal hatten. Einander wirklich echt lieben. Und nun meine Frage, war das eine unbillige ein unbilliges Anliegen dieser Frau? Spricht aus diesem Anliegen nicht ihre brennende Liebe noch zu ihrem Mann, dass sie sagt, ich möchte wieder mit dir zusammen so sein, dass wir wieder in dieser vollen Harmonie der Ehe sind? Das war doch ein gutes Anliegen. Der Mann hätte sich doch eigentlich freuen müssen, dass er eine Frau hat, die noch nicht auf äußere Dinge achtet, sondern wieder diese eheliche Gemeinschaft haben will. Seht ihr, und so ist es auch beim Herrn. Er ist nicht zufrieden, dass er sagt, naja, vollkommen ist keiner von uns, mit 50, 80, 90% kann ich ja heute zufrieden sein. Nein, sagt der Herr, ich kann nur zufrieden sein und ihr werdet nur wirklich glückselig sein, wenn ihr ganz und gar euch hingebt an mich, dann werdet ihr auch glückselig sein. Deshalb hat der Herr unsere Liebe im Auge, genauso wie er haben will, dass wir dankbar sind, dass wir glückselig sind in ihm. Und wenn wir es so sehen, dann werden wir das nicht als eine unbillige Forderung anschauen, sondern dann wird es eine Motivation sein, seine Liebe in der rechten Weise zu erkennen. Was sagt denn der Herr Jesus zu Petrus, als er nach der Verleugnung mit ihm dort am See Genezareth war und er ihm als Auferstandener begegnet ist? Er hatte nur eine Frage, ihr Lieben. Ich hätte den Petrus vieles gefragt. Aber der Herr hatte nur eine Frage. Simon Petrus, hast du mich lieb? Ihr Lieben, es ist dem Herrn nicht egal, ob wir ihn lieben oder nicht. Johannes 20 steht das. Johannes 21 dann. Es ist dem Herrn nicht egal, ob wir ihn so ein bisschen lieben oder ob wir ihn ganz lieben. Der Herr will haben, dass wir ihn ganz lieben, damit wir glückselige Leute werden. Und wie wunderbar hat er auch den Petrus wieder zurechtgebracht. Petrus wurde traurig, weil der Herr ihn dreimal gefragt hat. Warum musste er denn dreimal fragen? Petrus hatte ihn dreimal verleugnet und deshalb diese dreifache. Zum Schluss ist Petrus traurig und sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Seht ihr, und das will der Herr auch uns so führen und leiten. Er will nicht haben, dass wir murren. Er will nicht haben, dass wir zweifeln, sondern er will haben, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und so wie uns der Apostel Paulus ihn vor Augen gestellt hat, als den leidenden, sterbenden, hingegebenen Herrn, aber auch als den auferstandenen, wunderbaren Herrn, so dürfen wir jetzt im Vertrauen auf ihn, im Glaubensgehorsam unseren Weg gehen. Merken wir doch uns in Bezug auf den Glaubensgehorsam drei Wörtchen, dreimal das G. Gern, gleich und ganz. Ihr Lieben, das genügt im Grunde genommen, wenn wir das mitnehmen. Im Glaubensgehorsam leben, gern, freiwillig, gleich, nicht aufschieben und ganz. Dann werden wir etwas erleben, was es bedeutet, im Herrn glückselig zu sein. Und dann werden wir merken, was der Apostel Paulus hier meint. Dann werden wir unsere Glückseligkeit und unser Heil, was wir bekommen haben, nicht bewirken, sondern auswirken. Dann wird das Auswirkungen haben auf uns. Und das will der Herr haben. Deshalb sollen wir nach Petrus uns befleißigen, diese Dinge auch in unserem Herzen anzuwenden. Ihr Lieben, der Heilige Geist zwingt uns nicht. Der Heilige Geist manipuliert uns nicht. Der Heilige Geist legt auch keine Gesetze auf. Der Jesus sagt, nehmet auf euch mein Joch, denn das ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernet von mir, dann werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Der Herr hat alles so wunderbar getan, wenn wir auf ihn vertrauen, der das gute Werk in uns angefangen hat. Und das ist ja nun hier diese Aussage, der das gute Werk angefangen hat, der wirkt das Wollen und das Vollbringen. Keiner wird überfordert, keiner wird in irgendeiner Weise in eine Situation gebracht, die er nicht beherrschen kann. Nur das eine müssen wir lernen. Bleibet in mir und ich bleibe in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, was zu dieser Herrlichkeit, zu dieser Glückseligkeit, zu dieser Vollendung im Heile führt. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ, in ihm, diesem wunderbaren Herrn, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In ihm, dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und in ihm seid auch ihr zur Fülle gebracht. Kolosser 1, Vers 3 und weitere. Unser geliebter Herr, nun danken wir dir, dass wir dein Wort haben als eine Richtschnur. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Aber wir empfinden es auch, dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, was hindurchdringt und unsere Gedanken ordnet, unsere Sinne offenbar macht. Und dein Wort sagt, mit dem haben wir es zu tun, mit einem heiligen und ewigen Gott, der wirkt durch seinen Geist auch in uns, um alles aufzudecken und offenbar zu machen, was dir nicht wohlgefällig ist, was uns hindert, zu dieser Glückseligkeit immer wieder durchzudringen, dass wir dich so schauen dürfen und an dich glauben dürfen, im Glaubensgehorsam dich zu verherrlichen. Herr, wir danken dir, dass du so gütig bist, zu unserem schwachen Wollen dein gnädiges, starkes, wunderbares Vollbringen zu wirken. So geben wir in allem dir die Ehre. Bitten auch heute wieder, dass die frohmachende Botschaft des Evangeliums verkündigt werden darf bis an die Enden der Erde, dass noch die letzten Garben eingeholt werden und du bald kommen kannst und du uns zu dir nehmen wirst. Amen.